präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Im Doppelpunkt mein heutiger Gast, Peter Rothenbühler, Journalistenlegende in der Deutsch- und in der Westschweiz. Wir reden über Krise, die aktuell grosse Krise und die aktuellen Ereignisse in den Schweizer Medien. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Der Ringier-Chef Mark Walder hat Untergangsszenario verbreitet über die Schweizer Medien. Es käme alles noch viel, viel schlimmer. Wir müssen über das reden. Ich rede da mit Peter Rothenbühler. Er ist ein Journalist, Legende. Eben auf dieser Seite von der Schweiz, Deutschschweiz, wie auch in der Westschweiz, fast schon als Alleinstellungsmerkmal. Und wenn jetzt herausfinden, wie er das Ganze beurteilt. Aber zuerst noch, bevor wir anfangen, Peter, wer bist du?
Ich bin Journalist. Und ich bin seit die 20 bin Journalist gewesen und bin das heute noch. Und ich habe alle anderen Versuchungen, irgendwo sprechen zu werden oder zu einer Agentur zu gehen, habe ich zurückgewiesen.
Wie viele andere, die das gemacht haben?
Ja, man wird nicht reich.
Als Journalist wird man nicht reich?
Nein, man wird nicht reich.
Gut, aber ist das auch nicht das Hauptziel gewesen?
Das war nie das Ziel gewesen und ich bin eigentlich fast zufällig zu meiner Chefposition.
Nein, zufällig nicht, aber du bist ein Pfarrsohn. Wie hat dich das geprägt?
Das hat mich geprägt insofern, dass ich sehr schnell aus der Kirche austreten bin.
Wirklich? Ja. Und der Vater, wie hat er reagiert? Ist das eine Art Teamprotest gewesen?
Nein, er hat das verstanden, weil er ist ein sehr guter Theologe. Alle Werte, die in der Evangelie vermittelt werden, finde ich sehr gut, vertrete ich auch. Aber ich höre jeden Sonntagmorgen mit meiner Frau eine Sendung, wo jüdische Philosophen interviewt werden. Und ich werde nicht konvertieren zum Judentum, aber die sind so clever, die sind so gescheit. Und also mit Religion habe ich immer ein bisschen zu tun. Ich finde vor allem Religion sehr gefährlich.
Also gut, du bist ja dann in Biel gewesen, in dem damals wirklich außergewöhnlichen Büro Cortese mit dem Mario Cortese und dem Frank A. Meyer und hast so von der Pike auf den Journalismus betrieben. Das ist damals üblich gewesen, oder?
Das ist auch die beste Schule, weil du bist von Anfang an überall hingeschickt. Ich habe schon im ersten Jahr Radio gemacht, wir haben Fernsehen gemacht, wir haben geschrieben für die verschiedensten Zeitungen, für Frauenzeitschriften, für Tageszeitungen. Wir mussten einfach schauen, dass möglichst viel publiziert wird, damit wir auch etwas verdienen.
Mhm. Und du hast kein Ferrari dann gehabt, wie der Franco Meyer, relativ schon bald, oder?
Nein, es hat das Prinzip gehalten, dass alle gleich viel verdienen. Das war so die Kommunenzeit, wo man hat gemeint, wir müssen so basisdemokratisch daherkommen. Und dann haben die Jungen wie ich, die haben natürlich alle gleich viel verdient, das heisst 600 Franken. Und dann hat es noch die gegeben nach Orwell, die gleicher verdient haben.
Genau, wo es zu einem Ferrari gelangt. Also, du bist eben dann in der Deutsch- und in der Westschweiz gewesen, Chefredakteur an beiden Orten. Gibt es da eigentlich grundsätzliche Unterschiede in der Mentalität, zum Beispiel von den Journalisten von der Deutsch- und Westschweizer?
Ja, als ich auf Lausanne gekommen bin und Le Matin übernommen habe, habe ich auch gestaunt. Also erstens sind die Budget kleiner und zweitens sind die Journalisten damals viel regierungshöriger gewesen. Also die sind stolz gewesen, wenn sie ins Schloss eingeladen worden sind. Und das ist auch noch ein bisschen so geblieben. Die deutschen Journalisten sind viel zahmer, weil sie auch keine Alternativen haben.
Also der Markt ist kleiner und man darf sich da nicht irgendwie auffällig benehmen?
Nicht, ja, man darf sich nicht auffällig benehmen. Und ich habe natürlich das alles durcheinander gewirbelt, weil ich mit meiner Blickschule gekommen bin und dann jeden Skandal aufdeckt habe, der aufzudecken war. Also echte Skandale. Und da bin ich viel von den Kollegen von den anderen Medien angeschossen worden. Ich habe 7 Prozesse vor dem Presserat. Und ich habe von 7 habe ich nur bei einem mussten sie mich rügen und bei den anderen bin ich weggekommen.
Gut, und würdest du sagen, Geschichten in der Westschweiz ziehen ähnlich, die gleichen Geschichten, oder ist da eine andere Ausrichtung, die man dort hat, die man als Journalismus beachten muss?
Nein, die ziehen genau gleich wie hier beim Publikum. Und ich habe ja in der Westschweiz massiv People-Journalismus eingeführt. Und das hat sich nachher auf alle anderen Zeitungen auch ausgedehnt. Die haben das alle kopiert. Und ich bin auch, weil ich immer frech war in den Kommentaren, bin ich auch der Gast bei der Welsch Arena. Bin ich einfach ein Haus gewesen, wo kein Politiker ist, der am meisten eingeladen war. Und immer wenn ich wieder einen Scoop hatte oder etwas Verrücktes kommentiert habe, haben sie mich sofort angerufen und eingeladen in die Sendung.
Aber zum Beispiel jetzt eben das große Ereignis, das katastrophale Ereignis von Grand Montana. Wie ist das behandelt worden in der Westschweiz im Vergleich zur Deutschschweiz?
Also am besten waren die Franzosen gewesen. Die waren sofort an Ort gewesen. Dort sind die französischen Fernsehstationen sind sofort auf Grand gekommen, haben dort alle Interviews gemacht und die Deutschschweizer waren sehr stark gewesen. Und der Welsche Blick. Die Regionalzeitungen, die sind dann langsam erst gekommen. Und die haben aber auch gemerkt, dass dort vieles, vieles schief läuft. Also
die haben nicht so einen richtig harten Kurs gefahren wie die Deutschschweiz.
Gar nicht.
Warum nicht? Einfach haben sie Angst gehabt.
Es hat sogar eine Welle gegeben von Meinungen im Wallis, die sagen, jetzt tut die deutsche Schweiz wieder das Wallis fertig machen. Dabei war der Skandal ja bei ihnen gewesen. Und das hat sich aber nachher gedämpft. Ich habe in einer Infrarouge-Sendung die ganze Clanpolitik von Grand Montana auseinandergenommen. Und dort habe ich sehr viel Zustimmung von vielen Leuten, die sagen, ja, genau so ist das. Das ist das Plateau, das Grand Montana, die sind alle korrupt und dort ist so ein Häufchen so deckt.
Also du bist ja bei Ringe viele Jahre, Jahrzehnte, du warst dort fast alles gewesen. Ein Chefredakteur Blick für die Frau gibt es schon lange nicht mehr. Sonntagsblick, Schweizer Illustrierte, dort erfinden vom Sofa-Journalismus, Prominente aufs Sofa setzen, das hat lange funktioniert. Nur etwas bist du nicht geworden, Blick-Chefredakteur. Warum? Wer hat das verhindert?
Das hat Frank Meier verhindert.
Also dein Lehrmeister?
Ja, das ist natürlich, als ich jung war, war das ein grosser Freund und er ist mein grösster Find geworden. Das war aber auch ein Vorteil, weil ich wusste, wenn ich nicht Erfolg habe bei Ringier mit meinen Produkten, bin ich weg vom Fenster, weil er hat so einen starken Einfluss immer noch auf
mich. Aber warum ist er dann gegen dich? Einfach weil er einen starken Konkurrent nicht wollte?
Weil ich ihn aus dem Korridor verbannt habe. Weil er ist immer meinen Journalisten sagen, was sie machen sollen. Und ich habe dann gesagt, Frank, du darfst nicht mehr kommen.
Gut.
Du hast Korridorverbot.
Wir reden noch über ihn, weil da sind jetzt auch noch ein paar Sachen in der letzten Zeit bemerkenswert passiert. Aber reden wir über dich. Du bist seit 2020 bist du Kolumnist bei der Weltwoche mit einem Konzept, das du von mir abgekupfert hast. Wie du aber offen auch noch dargestellt hast. Eben so ein Brief immer an eine Person. Und über den Roger Köppel hast du geschrieben dort mal, er ist aber auch einer der gescheitesten Analysten, einer der stärksten Schreiber des Landes. Ja, ich glaube, die Weltwoche hat eine grosse Zukunft. Hat
ja,
das gestimmt?
Dann hat es gestimmt.
Nein, Zukunft. Wir erleben Zukunft jetzt.
Zukunft hat sie immer noch.
Nein, sie hat eine grosse Zukunft.
Sie ist derart einzigartig als Medien, als Publikation und hat auch einzigartige Leute in der Redaktion. Also natürlich, was der Roger über Russland schreibt und über Ungarn geschrieben hat und so, das wird von der Mehrheit von der Redaktion überhaupt nicht gedreht.
Aber das ist das, was das Blatt prägt.
Ja, aber das ist nach gegen aussen, klar, völlig klar. Und wie sie sich jetzt getäuscht haben beim Orban, das ist ja wunderbar. Aber
das ist nicht wunderbar?
Nein, wunderbar. wunderbar, wie sie dort in eine Wand hineingelaufen sind.
Gut, über das müssen wir jetzt reden, weil was ja das Konzept ist von der Weltwoche, immer das Gegenteil schreiben von allen anderen. Jetzt journalistisch oder intellektuell.
Nein, nicht bei allen. Nicht
ja, bei was nicht?
Es ist das offenigste Blatt, das ich je erlebt habe. Ja. Wo jeder kann schreiben, was er will. Ich bin bei allen Titeln, wo ich war, habe ich immer müssen anmelden, wenn mir wird meinen Brief schreiben. Bei der Weltwoche habe ich nie müssen anmelden und es ist noch nie gerügt worden, das hättest du nicht so machen, wie das bei den Schweizer Illustrierten der Fall war, wie es bei Le Matin Dimanche der Fall war. Und ich fühle mich dort völlig frei, ich habe den besten Platz und ich werde gut gelesen. Und,
aber du bist einfach das Feigenblatt wie der Peter Bodenmann, er macht es einfach clever.
Nein.
Die Ausrichtung vom Blatt ist klar, das ist Propaganda für den Putin, für den Orban, zeitweise jetzt auch noch für den Trump. Und nochmal, eben einfach Aufmerksamkeit um jeden Preis, auch um den Preis, dass man einen Massenmörder und Kriegsverbrecher wie den Putin aufjubelt. Wie findest du das dort schreiben?
Also, manchmal führe ich mich ein bisschen daneben, ja. Aber es ist für mich eine sehr gute Plattform, weil das wird sehr gelesen. Die Weltwoche wird von der gesamten Elite in der Schweiz gelesen.
Das stimmt nicht. Die Auflage geht laufend zurück und ist massiv zurückgegangen. Natürlich. Ich lese es zum Beispiel nicht.
Die Auflage von allen Zeitungen geht massiv
zurück. Aber, noch
aber die Opinion Leader, die wissen alle, was in der Weltwoche gestanden ist.
Also das empfinde ich anders. Ich habe also aufgehört lesen seit einigen Jahren. Ich habe jetzt nachgelesen, eben, was Kurt W. Zimmermann zu Ungarn geschrieben hat. Er hat ja eine ungarische Frau, eine neue Frau. Hat er auch gelebt und hat gesagt, ich kann besser rechnen als alle anderen.
Ja, ja.
Ich weiss es als Einziger gut, weil er natürlich weiss, wie der Orban tricksen kann. Man hat das Gefühl, ich kenne alles viel besser. Und ist total auf die Nase gefallen. Die haben das ganz apodiktisch geschrieben. Grosse Wahlsieger wird sie. Der Orban sind selber dort angereist, um die Wahlparty zu feiern, der Köppel. Und der Zimmermann, ich habe das geschaut im Video, da sind sie so dort gestanden wie zwei belähmte Schuhbuben, die man mit irgendeinem Streich verwünscht hat. Also keine Ernsthaftigkeit bei so einem doch relativ ernsthaften Thema.
Dort sind sie einfach voll, sie, wie wir jetzt Bern sagen, die Scheisse gekriegt. Und das ist eigentlich sehr heilsam für die zwei.
Hast du das Gefühl, dass die etwas davon lernen?
Ich glaube es schon.
Ich glaube nicht.
Ich glaube
auch die früheren Flops, die es gemacht haben.
Aber ich
das
bin auch nicht
die alles. Nein, aber ich bin
für die Weltwoche zu verteidigen.
Aber
oder?
Mal, aber du musst... Also
ich kann nicht jedes Organ, das ich dafür schreibe, voll verteidigen. Ich habe bei jeder Zeitung, bei jedem Verlag, habe ich Bedenken gehabt, wegen gewissen politischen...
Aber gibt es nicht eine Grenze, wo man jetzt in der heutigen Zeit, wo Europa angegriffen wird, wo die freie Welt angegriffen wird, wo die Demokratie angegriffen wird, Meinungsfreiheit von einem Putin und der Orban, enger Freund von Roger Köppel, wenn das dort seit Jahren abgefeiert wird und zum Teil eben mit Propaganda-Inhalt, wo man von RT direkt übernimmt und von Fox News.
Aber es ist ja wunderbar, wie die Ungarer reagiert haben.
Großartig. Dass jetzt
der Magyar gewählt worden ist. Der Magyar, der ein Freund von Orban war, ist lang bis seine Frau abgesetzt worden ist wegen irgendeinem Skandal. Aber Und da kommt jetzt vieles wieder gut, aber der Magyar ist natürlich auch sehr konservativ. Und das grosse Drama von Ungarn, wie auch von Polen war, das ist die grosse Masse auf dem Land, die katholisch ist, tief beeindruckt und beeinflusst vom Vatikan. Und die wählen immer ultrakonservative, antischwule, anti-Abtreibungspolitiker. Und dort hat natürlich der Orban lang seine Stimme geholt. Und jetzt ist es nicht mehr gegangen, weil der Magyar ist aufs Land gegangen und hat mit allen geredet und hat sich überall präsentiert und gesagt, hey, wir müssen aufhören.
Ja, aber er war das U-Boot von der EU. Man hat ja die Telefonate hat man gehört. Der Außenminister von Ungarn hat Befehle entgegengenommen vom Lavrov, auch gegenüber Putin. Haben gesagt, ich bin ein Müsli, hat der Orban gesagt, du bist ein Tiger. Und so weiter und so fort. Und das ist gefährlich für Europa.
Aber schau, Roger,
ist das nicht gefährlich? Ist das nicht eine Art fünfte Kolonne?
Jetzt reden wir schon fast 10 Minuten über die Weltwoche.
Ja, ja.
Und ihren Kurs in Sachen Ungarn.
Ja, das irritiert.
Wir wollen ja über die Medien
ja,
in der
gut.
Schweiz reden.
Okay.
Und die Weltwoche ist
aber
ein ganz kleiner Spieler.
Ich habe gemeint, alle hören und lesen das.
Ist gut. Ein Aussenseiter.
Das ist gut. Ist klar, dass dir nicht so angenehm ist. Machen wir zweiten Titel.
Das machen wir gar nicht.
Ja, zweiter Titel, was ist dort? Was hören wir?
Ein Prelude vom Chopin.
Bei mir ist der Peter Rothenbühler, lange Jahre ist eben Chefredakteur von der Schweizer Illustrierten. Was hat die für eine Auflage damals?
Ich weiß nicht mehr, aber wir haben, glaube ich, 240.000 verkauft.
Und jetzt eben?
Keine Ahnung.
Ja, ein Bruchteil. Also mit dem Blick ist es ja, glaube ich, von 380.000 Höhepunkt beim Übersachs jetzt noch, glaube ich, Abo von 63.000. Also auch ein Bruchteil.
Aber die Abo sind natürlich beim Blick nicht massgebend.
Mal, die Kioske spielen nicht mehr grosse Rolle.
Und online. Aber ja, der Blick hat genug Leser behalten, für das er ein Geschäft ist.
Ist ja das gesagt. Also gut, der Marc Walder hat gesagt, es wird bald nur noch 4 Marken geben in der Schweiz.
3.
4 Marken, Entschuldigung. Blick, NZZ als Special Interest und 20 Minuten plus das SRG, macht 4. Macht 4. Und natürlich hat er den Blick dazu erzählt, ist ja ganz klar. Was haltest du von der Prognose?
Also man muss das ganze Interview von Marc Walder in der NZZ ist am Sonntag hat gewisse epochale Seiten. Man muss ja immer den Subtext lesen. Und der Subtext heisst, der Marc Walder kündigt nicht nur das Ende von der gedruckten Presse an und das Ende von der Regionalzeitungen und das Überleben von der Titeln. Er hat auch über die Nachfolgeringe geredet.
Ja. Und aber reden wir mal über das Erste. Ja,
okay. Also, er versteht offenbar von den Regionalzeitungen nichts.
Was heisst, er versteht nichts? Er hält nichts davon. Also, es wird keine Tagesanzeigen mehr geben. Es gibt keine Schweiz am Wochenende mehr mit 1 Million Leser und so weiter.
Ringe ist mit allen Versuchen, in die Regionalzeitungen zu gehen, furchtbar abgeschifft. Und darum studieren sie das Problem auch nicht mehr. Regionalzeitungen, Lokalzeitungen sind die Zeitungen, die am meisten Zukunft haben, weil die kannst du nicht auf online, die liest niemand auf online. Die sind Überlebenswerkzeuge für eine Region oder für eine Stadt oder für ein Dorf. Und darum werden bei mir im Valle de Joux, wo ich jetzt lebe, da gibt es eine Zeitung, die heisst «Feuille David de la Valle de Joux». Jeder liest die. Und zwar gedruckt. Und die können eine neue Druckerei kaufen, weil es so gut geht.
Aber der Marc Walder hat das Gegenteil. Nur der im digitalen Umfeld überlebt, kann überleben.
Das ist völlig falsch. Er hat wirklich einen Fokus auf das Digitale, weil er mit seinen Marktplätzen sich im digitalen Bereich
aufhält. Aber das hat nichts mit Journalismus zu tun.
Nein. Und das hat mich auch erstaunt, dass normalerweise haben Verleger immer über die Funktion des Journalismus geredet, über die wichtige gesellschaftliche Bedeutung des Journalismus und dass das eine Wächterfunktion hat und so weiter. Kein Wort von der Qualität.
Was heisst das für dich?
Das heisst, dass sich quasi das Ringe-Haus oder die Ringe-Familie vom Journalismus verabschiedet.
Sie haben ja immer wieder betont in letzter Zeit, die Gewinne kommen eben nicht vom Journalismus, sondern nur von diesen Transaktionsportalen.
Genau.
Und
sie sind nicht bereit, das quer zu finanzieren, der Journalismus.
Indem man den Zeitungen ja die kleinen Anzeigen weggenommen hat, sind die immer mehr eigentlich ausgehungert worden. Und jetzt hat das Gefühl, jetzt lässt man die dann fallen. Aber auch eine Schweizer Illustrierte beispielsweise. Oder eine Glückspost würde so verschwinden, nach dieser These.
Schau, die Schweizer Illustrierte ist schon mehrmals tot gemeldet worden. Und es liegt eben an kreativen Köpfen, solche Blätter vorwärts zu treiben, zu erneuern, völlig zu erneuern und wieder im Markt hineinzubringen und die Leser zu begeistern. Aber es gibt 2 Pressehäuser, die noch vom Journalismus reden und von Qualität im Journalismus. Das ist tatsächlich die NZZ und das ist Aargauer Tagblatt mit der Familie Wanner. Und die
sind eben schwach auch im Online, haben das irgendwie verpasst, auch wenn Watson so ein Spasszügel war und das gar nicht anbringt. Aber
Watson bringt Gewinn.
Ja, aber wahrscheinlich überschaubar. Generell, eben im Online, mit Informations- und Nachrichtenportal, kann man dort die Gewinne holen, die es braucht, um so ein Unternehmen weiterzuführen?
Nein, eben nicht. Und das hat der Marc Walder richtig gesehen. Online kann man die Verluste, die man jetzt in den nächsten 3 Jahren gemacht hat, nicht kompensieren. Weil die Leute sind mal nicht bereit, online zu zahlen. Und online wird sofort abgesogen von der grossen von den Amerikanern und von weiss nicht was.
Aber man hat ja versucht mit so Zahlschranken, also Blick Plus. Ja. hat, glaube ich, gar nicht funktioniert. Das geht bei einer Qualitätszeitung wie der New York Times. Dort haben sie Millionen von solchen Abonnenten. Aber dass die Leute, die ja da irgendwie angefixt wurden, sind mit Gratis-Informationen im Netz, dass man die dazu bringt, wegen ein paar Geschichten, die sonst ja irgendwie auch kommen, die nicht so wahnsinnig Kontinuität von hoher Qualität bieten, dass man dort bereit ist zu zahlen. Das scheint nicht zu funktionieren. Oder wie erlebst du das?
Verleger sind völlig dumm gewesen. Wenn ein Beck seine Brötchen während 2 Jahren gratis gibt, kannst du nicht im 3. Jahr verlangen, dass sie zahlen dafür. Und Verleger haben das Zeug alles gratis ins Netz gestellt, weil sie keine Ahnung haben davon, was da wird passieren. Sie haben gehofft, dass die ganze Werbung ins Online geht. Und das ist eben nicht der Fall. Also die ganze Prestige-Werbung von den Luxusprodukten, die braucht immer noch Zeitschriften, die geht nicht in online. Die ganzen Stellenanzeigen, zum Beispiel von der Uhrenindustrie, von der Luxusuhren, die gehen nicht online, die gehen in Lokalblätter. Und jeder macht sein Rad grösser als der andere, damit er die Leute überkommt. Also das ist, was der Marc über die Regionalzeitungen verzapft hat, ist unsinnig.
Aber er hat gesagt, er hat ja Zahlen zum Vorweisen, Printwerbemarkt seit 2010, also seit 26, 25 Jahren, von 3 Milliarden Franken auf 650 Millionen Franken. Also nur noch ein Fünftel, also minus 78%, also verheerend, 4 Fünftel ist weggefallen. Und der digitale Werbemarkt, der ist mal gekommen. Aber der wächst auch nicht mehr. Also, das ist dann nicht irgendwie der Ort, wo man es wieder aufholen kann.
Jetzt, die Schweiz war ja ein sehr reiches Zeitungsland. Es hat viel zu viele Zeitungen gehabt. Sogar im Ausland hat es 14 Titel gehabt. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, wie Frankreich oder Italien, da gibt es nur ganz wenige Titel. Aber die leben gut. Und die leben, weil sie von Milliardären finanziert werden.
Und die haben wir nicht in der Schweiz, keine Milliardäre, die interessiert sind, zu finanzieren in der Schweiz.
Das ist schade. Und die Milliardäre in Frankreich, die Le Monde finanzieren, mit einem Redaktionsstatut, wo sie nicht dürfen reinreden dürfen.
Also nicht nur rechte Milliardäre.
Nein, linke Millionäre in Frankreich und rechte. Mhm. Und in Italien genau gleich.
Also und die gibt es nicht. Bei uns ist das nur noch Geschäftsmodell. Ja. Man redet nur vom Geschäftsmodell, nicht mehr vom Inhalt.
Ja, weil die Milliardäre in Frankreich, die wollen politischen Einfluss haben. Die wissen, dass Zeitungen wichtig sind für das politische ist ein Leben für Demokratie. Und man kann nicht immer von Demokratie schwafeln und dann einfach die Zeitungslandschaft kaputt gehen. Und da müssten viel mehr Leute aufstehen und sagen, wir machen etwas für die Zeitungen, dass sie weiterleben. Und die Verleger selber, ich meine, wie die fetatistisch umgehen mit dem Untergang von ihrer Zeitung, das ist grauenhaft. Also, sowohl bei Ringe wie beim Tagesanzeigen.
Also du hast ja vor allem die Media kritisiert, wie sie umgegangen sind in der Westschweiz, also wie sie dort gewürdet haben. Ich habe das Gefühl gehabt, überhaupt kein Einfühlungsvermögen. Aber eben, wie lange glaubst du denn, gibt es noch einen gedruckten Blick und einen gedruckten Tagesanzeigen, nachdem jetzt 20 Minuten schon eigentlich voll auf online gegangen ist?
Also, der Blick, den wird es noch lange geben, weil der ist sehr gut gemacht. Es ist eben auch eine Qualitätsfrage.
Ist er gut gemacht?
Er ist sehr gut gemacht.
Aber wieso ist denn die Auflage so brutal?
Ja, aber nicht unter dem neuen Chefredakteur.
Ja gut, aber es hat so viele andere gegeben vorher.
Ja.
Was ist denn vorher gewesen?
Aber der Rolf Gavalli macht einen sehr guten Blick.
Okay.
Und der Reza Raffi macht einen sehr guten Sonntagsblick. Und das sind jetzt die zwei Chefredaktoren, die endlich aus dem Haus rausgewachsen sind und nicht irgendwie implantiert worden sind, aus Deutschland importiert und so weiter. Und die machen einen sehr guten Job und der Blick ist spannend. Und er ist spannend aufgedruckt. Und Zeitungen sind immer, schon als ich ein Kind war, von älteren Leuten gelesen worden, nicht von 20, 30-Jährigen.
Ja, aber gut, das hat sich natürlich massiv verschärft und so. Aber jetzt eben ein Tagesanzeiger oder Schweiz am Wochenende als druckte Produkt, wie lange siehst du da? Siehst du da ein Ende in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Solange sie ihren Job gut machen, werden sie noch gedruckt rauskommen. Der Tagesanzeiger ist für mich zu wenig eine Lokalzeitung, die ich zum Überleben in Zürich brauche. Sie tun sich viel zu stark im Ausland der Wirtschaft und den sozialen Themen, die weltweit gleich sind, widmen. Ich brauche, für das Überleben in einer Stadt, brauche ich eine starke Lokalzeitung. Und der Tagi ist heute zu wenig aufs Lokale fokussiert.
Also Tänzes hat man sagen, wo ja eigentlich eben so die grosse
Zeitung,
die machen mittlerweile im Lokalen die besseren Geschichten.
Ja.
Also die brisanteren Geschichten findet man dort. Aber Tänzes ist ja auch irgendwie ein bisschen eingehegt in der Schweiz und hat versucht, jetzt mit Deutschland gross dort den Markt auszuweiten. Zahlen, konkrete Zahlen, wie das unter dem Strich aussieht, kennt man nicht und weiss man nicht, auch nach vielen Jahren nicht. Was hast du das Gefühl, ist das die richtige Strategie für ein NZZ?
Dass sie sich auf das Lokale konzentrieren.
Nein, aber dass sie auch jetzt in Deutschland gross auftreten und dort sich
verbreiten. NZZ hat gemerkt, dass in Deutschland ein Einheitsbrei gibt und dass es eine Alternative braucht. Und NZZ ist sehr beliebt in Deutschland, dort machen sie auch viel Abo. Aber ich habe gerade heute Morgen die Washington Post gelesen. Die fängt lokal an. Das ist alles lokal in den ersten 10 Seiten. Und dann kommen die grossen Geschichten, die der Tagi auf Seite 1 tun. New York Times ist die beste Lokalzeitung von New York.
Also ich habe gehört, ich weiss nicht, ob du das auch vernommen hast, die nächste grosse Entlassungswelle bei der Tamedia im Herbst, die steht an, und zwar massiv. Dass das, was man jetzt erlebt hat, die x-te Entlassungsrunde, überhaupt nicht die letzte war, sondern der grosse Kaderadatsch kommt erst noch.
Von dem habe ich nichts gehört, aber das ist gut möglich. Ich meine, die Verlage, die sich jetzt auf ihre Marktplätze verlassen, wo sie zusammen mit anderen Playern haben, die verdienen dort so viel, dass sie eigentlich das Zeitungsgeschäft am liebsten aufgeben würden. Aber sie täuschen sich natürlich, weil die Zeitungstitel, das sind Marken, die im Bewusstsein der Leute bleiben und mit diesen Marken kann man etwas machen bei den Leuten. Wenn dort Amerikaner kommen und der ganze Marktplatz Sumpf vor Schweiz aufsaugen, dann haben sie dort auch nicht mehr die grossen Millionen.
Also gut, man hat jetzt eben gedacht, online muss man sich zusammentun, man hat eine eigene Firma gemacht, Swiss Marketplace ist an die Börse gegangen, 3,5 Milliarden oder so war dann eine Börsenkapitalisierung, die vor allem getragen wurde von Tamedia, Ringier und Mobiliar und so. Und was ist passiert? Der Aktienkurs ist zum Teil innerhalb von kurzer Zeit fast auf die Hälfte runtergefallen, jetzt von 46 ist der Ausgangspunkt, jetzt auf 29, aber immer noch massiv. Warum? Weil man schaut ja an der Börse auf die Zukunft. Ja. Und offenbar sieht man da im Zusammenhang mit dem, was KI immer mehr will bringen für die traditionellen, sage ich jetzt schon, Transaktionen, Online-Portal, wie wir sie alle kennen, nicht die grosse Zukunft. Auch das ist offenbar etwas, das nicht lange verhebt. Und bei Ringe hat man das offenbar gecheckt, hat einen grösseren Teil von diesen Aktien sofort verhökert, Cash gemacht. Beim Tagesanzeiger hat man es anders eingeschätzt, hat alle Aktien behalten und sitzt dort auf diesen Verlust eigentlich.
Ja, genau. Und am Schluss werden nur gute Zeitungstitel, regionale Zeitungstitel mit sehr guten Journalisten werden überleben. Und die werden je länger, je mehr gefragt. Sie werden vielleicht zu Luxusprodukt. Heute ist vieles zum Luxusprodukt geworden. Aber wenn ein NZZ künftig ein bisschen mehr kostet, das
die kostet immer mehr. Ja, die kostet ja heute wirklich happig, ohne dass sie viel verloren haben.
Eben, und das tut die NZZ-Leser nicht abschrecken. Mm. Die NZZ ist immer von erwachsenen Leuten, die gutes Einkommen haben, gelesen worden. Mm. Und dann ist das gleich, die wollen eine gute Zeitung.
Also, wir reden über den Peter, mit dem Peter Rothenbühler und werden jetzt eben über das reden, was sich im Hause Ringe tut oder eben nicht tut. Machen wir einen Musiktitel. Was ist der nächste?
Pata Pata von Miriam Makeba.
Bei mir ist der Peter Rothenbühler, der vor allem viele Jahrzehnte im Haus Ringier geschafft hat, an wichtigen Positionen das kennt. Weil wenn man schaut, so die grossen Schweizer Medienhäuser, das sind ja alles Familienunternehmen in der x-ten Generation. Ringier, Wanner im Aargau oder Konings. Und bei Ringier ist ja der Michael Ringier in der 5. Generation mittlerweile mit 77 VR-Präsident. Und man fragt sich jetzt, wie geht das weiter? Und da ist in der letzten Zeit etwas passiert, was ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt hat.
Der Marc Walder hat in einem NZZ am Sonntag-Interview quasi das Ende dieser Dynastie angekündigt.
Hat er das?
Ja, indem der Robin Link, der Sohn von der Schwester von Michael Ringier, hat so Präsident werden.
Also er ist die sechste Generation gewesen. Also das ist also aus dem direkten inneren Kreis von der Familie Ringier, also von der Schwester, der Sohn.
Ja.
Und der ist seit 13 Jahren im Unternehmen gewesen. Und man hat ihn ein bisschen anführen an Führungsaufgaben. Und jetzt ist irgendetwas passiert. Was?
Ja, wir hätten ihn anführen an Führungsaufgaben, so wie man das vorher mit dem Michael gemacht hat. Der ist auch quasi als Greenhorn ist der ins Präsidium
eingestiegen. Er war ein bisschen in Deutschland.
Ja, ein bisschen hier, ein bisschen Journalismus gemacht. Aber jetzt ist im Verwaltungsrat, sind die Verwaltungsräte von der UBS und von Mobiliar und dann noch Ringier-Leute. Und die haben Robin Link genau angeschaut. Und was der Marc Walder im Interview sagt, stimmt. Sie haben gefunden, er sei zu leicht für diesen Job. Er hat zu wenig guten Rucksackbringer mit. Und das stimmt. Das habe ich mir auch bestätigen. Das Problem ist, dass der Marc Walder in einem Interview ankündigt, dass quasi der Robin Link out ist und nicht für feig beurteilt worden
ist. So ist das nicht gestanden. Er hat gesagt, das ist kein Bruch. Man gefragt, ist das ein Bruch? Das ist kein Bruch, sondern ein Entscheid, der von Robin Link und allen Involvierten sehr bewusst und nach reichlicher Überlegung getroffen wurde. Da weiss man nicht genau, wer hat den Entscheid gemacht. Weil im Haus Ringier, den du kennst, dort ist so fristlose Kündigung von wichtigen Leuten nicht der Stil vom Haus. Und wenn es dann jemand von der Familie ist, und das ist wirklich von einem Tag auf den anderen gewesen, das ist etwas Aussergewöhnliches. Und ich vermute jetzt und so, dass der Robin Link den Bettel angerührt hat. Er hat unter anderem ein Projekt gehabt, ein Pressehaus umzubauen und hat das alles machen wollen. Ist nicht durchgekommen. Und irgendwann hat er jetzt einfach, und hat er vielleicht das Vertrauen nicht gespürt, hat er einfach gesagt, tschüss, ich bin weg. Und zwar so bin ich da. Sie und es ist niemand anders mehr von der Familie da, der diese Rolle einnehmen kann.
Der Verwaltungsrat hat derart klar gesagt, dass er die Grösse nicht hat für das Amt, dass er klar gesagt hat, okay, dann wirf ich den Bettel an. Machen etwas anderes. Was aber erstaunlich ist an dieser Geschichte, das ist, dass der Michael Ringier nicht selber die Ankündigung gemacht hat, nicht selber das Interview in der NZZ am Sonntag gegeben hat. Er hat sich mit diesem Interview quasi auch abgemeldet.
Hat er das? Also gut, man muss noch sagen, die Geschichte von Robin Link ist ein bisschen spezielle. Man hat ihn nach Afrika geschickt, viele Jahre, hat dort etwas aufbauen, irgendwelche Online-Portal etc. Und das tönt fast ein bisschen so, wie wenn man möglichst weit weggeschickt hat, ihm eine möglichst schwierige Aufgabe gegeben hat, wo er möglichst nicht funktioniert und dass er dann vielleicht dann gar nicht in die Situation hineinkommt, eben dann die höheren Aufgaben zu übernehmen.
Nein, so kann man. Er ist nicht verheizt worden. Er ist ein lustiger Typ, aber einfach nicht die Qualität hat. Das bestätigen mir viele Leute. Er ist ein netter, ich habe schon mit ihm geredet und er ist wirklich ein aufgestellter Typ. Aber er ist auch bei der Renovation vom Ringier Pressehaus und dann mit seiner Sportabteilung, die er aufgebaut hat, mit Sportwetten und so. Das ist alles nicht so gut gelaufen.
Nicht das sind so auch nicht irgendwie Kerngeschäfte.
Nein, weil er für das Kerngeschäft sich offenbar auch nicht geeignet hat.
Aber was heisst das? Also wie geht es jetzt da weiter? Oder? Weil gibt es dann noch Leute in der Familie? Oder gibt es dann da eventuell das Modell Springer? Dort hat es auch keinen direkten Nachfolger gegeben, den man hat wollen vom Axel Springer. Und Friede Springer hat der grosse CEO, den Matthias Töpfner, gefördert, hat ihm dann auch noch Aktien geschenkt. Und faktisch ist jetzt der Matthias Öpfner, der nicht Springer heisst, dort eigentlich der Big Man. Könnte das passieren jetzt mit dem Marc Walder?
Also ihm ist ja auch ein Teil von der Firma verkauft
10%.
Worden.
10%.
Und das ist ein einmaliger Vorgang. Und so von der Person her ist der Mark Walder wie der Adoptivsohn von Michael.
Aber ist auch ein älterer Adoptivsohn jetzt?
Ja. Ja gut, aber der wird auch nicht, der wird sicher nicht verheizt.
Nö, also mir hat der Michael mal gesagt vor Jahren, der Mark ist der letzte CEO, den ich werde rennen. Da bin ein paar andere, hat er nicht so viel Fortune gehabt.
Ja, es ist gut möglich, dass der Verwaltungsrat, wo jetzt der Robin nicht hat wollen, dass er als Nachfolger von Michael im Präsidium jemand anders will. Und oder der Mark als CEO lässt und einen anderen als Präsidium, nein, ein neuer CEO ja. sucht und der Mark einfach auf den Sitz vom Präsidium setzt.
Aber als Familienunternehmen kann man das dann nicht mehr so ganz bezeichnen.
Nein.
Und da fragt man sich natürlich, ob denn das, wenn das weg ist, wenn eigentlich die wichtigsten Publikationen weg sind, die er ja schon angekündigt eben, wo dann viele von diesen wichtigen journalistischen Produkten dann sollen wegfallen, ob das überhaupt noch das Pressehaus ist oder irgendwie eine Firma, die einfach eben so ein Transaktionsportal hat. Was es ja gibt, seltsam, eben, man schneidet da ab und dort ab. Aber da gibt es eine Zeitschrift, die heißt Interview. Die wenigsten Leute kennen das. Das ist ein aufwendiges Magazin, weniger Resonanz, teuer gemacht, geleitet von der Ex-Frau von Mark Walder. Das sind so Sachen, die man sich in den 80er Jahren noch können wollen leisten. Warum ist jetzt das passiert?
Es hat jeder Verleger hat seine Tänzerinnen. Das nennt man so. Oder der Agnelli hat schon gesagt, ich habe drei Tänzerinnen. La Stampa, Zeitung, die muss ich finanzieren. Ferrari muss ich finanzieren. Und Juventus muss ich finanzieren. Aber es macht mir Freude. Und das Interview bei Ringier macht an Michael so viel Freude, dass er die Vernissage von jeder Nummer im Kunsthaus macht. Und das ist sehr teuer. Aber er muss auch seine Freude haben im Leben, oder?
Aber seine Freude ist ja Kunst.
Ja, im Kunsthaus macht er die Interviews, ja. Tut er das Interview vorstellen, wo, es kauft es nachher niemand am Kiosk. Aber das ist ein Hobby von ihm. Aber was ich jetzt Ringier machen müsste, wären die Titel, die noch vital sind, wo sehr viele Leute für sie arbeiten. Nicht einfach zu lokieren.
Aber der Mark hat es ja mehr oder weniger schon da gesagt.
Ja, aber das sollte er eben nicht machen. Er sollte jetzt zum Beispiel die Leute vom Blick und vom Sonntagsblick sollte er jetzt stützen. Er müsste weitere
Interviews geben. Es gibt Interview noch Bilanz und alles
es gibt
da.
Bilanz, es gibt Schweizer Illustrierte und
Beobachter.
Es gibt Glückspost. Ja, ist sehr gut gemacht. Also. Schweizer Illustrierte ist auch sehr gut gemacht. Also die müssten die unterstützen. Wenn es dem auch nötig ist, eine Zeitung einzustellen. Zeitungseinstellungen habe ich erlebt, schon Dutzende, seit den 70er Jahren, als ich eingestiegen bin. Und das tut man nicht so ankündigen. Man tut es von einem Tag auf den anderen zu und sagt, das war's.
Gut, aber da ist ja die ganze Branche nicht, mehr oder weniger tot. Ja. Aber noch etwas anderes, eben so die journalistische Ethik oder die verlegerische Ethik. Ring war ja sehr stark im Osteuropa-Geschäft. Und ja. Ich bin ein bisschen stutzig geworden, wo vor ein paar Monaten geheissen hat, dass sie ihre grosse Zeitung in Ungarn, die Boulevard-Zeitung, an Orbán-Kreis verkauft haben, wo das natürlich dann benutzt haben, weil der Orbán wollte ja alle Medien kontrollieren. Offenbar hat man einfach geschaut, wer zahlt am meisten. Und wenn es der Orbán ist, nehmen wir mal das Geld dort. Und was passiert, ist uns dann sekundär.
Ich kenne zufällig den Stadthalter, der Stadthalter von Ringier in Ungarn war. Und der hat das ganze Portfolio von Zeitungen tatsächlich den Orbán-Leuten verkauft. Nicht dem Orbán direkt, aber den Orbán-Leuten. Und da hat Ringier einen guten Schnitt gemacht.
Und eben alles andere ist irrelevant, oder? Geschäftsmodellmäßig ist das die richtige
also,
Haltung.
Die dauernde Behauptung, man sei an der Entwicklung von der Gesellschaft und an der Bildung und der Information von der Gesellschaft interessiert und darum sei der Journalismus so wichtig und das sei für die Demokratie unentbehrlich. Alle die Predigen, die früher auch von Michael gemacht worden sind, die sind einfach reine Heuchelei gewesen. Man hat sich vor allem für das Geschäft interessiert.
Ich rede mit dem Peter Rothenbühl. Jetzt müssen wir gleich noch mal auf den Frank A. Meyer, der ja eigentlich die wichtigste Person war im Verlag über Jahrzehnte. Bei Ringier müssen wir noch reden. Machen wir zwischendurch kurz Musik. Was hören wir als nächstes?
Jetzt ein Ständchen vom Schubert.
Im Äther blau
Peter Rothenbühler, wir reden jetzt zum Schluss noch über seinen Lehrmeister und Einflüsterer von Michael Ringier, Franka Meyer. Der hat eine Biografie schreiben lassen, zahlt natürlich von Michael, vom René Löchinger gegen teures Geld. Und der hat recherchiert bei dir auch. Du kennst ihn ja fast als Besten und als Ältesten.
Nein, der René Löchinger hat nicht dürfen mit mir reden.
Ja, mit mir auch nicht. Ich habe auch ja irgendwie Berührungspunkte gehabt.
Ich wüsste sehr viel.
Wieso hat er nicht dürfen? Wer hat ihm das verhindert? Frank selber?
Klar.
Also es ist ja Hagiografie geworden. Schönfärberisch, nicht über Flops, nur über Erfolg. Und wie findest du das? Ist es etwas, das dann die Leute überhaupt lesen wollen? Es ist eine grosse Vernissage, unglaublich gross. Wird das Buch überhaupt gelesen?
Es liegt in den Buchhandlungen, bleibt liegen wie Blei. Das interessiert niemanden, es wird nicht verkauft. Das ist aber dem Verlag gleich, weil das ist ja alles gesponsert vom Ringe. Und für ihn war es einfach wichtig, mal die Biografie zu haben. Er hat leider alle Flops, das sind grosse Leute, grosse Männer, die ihrem Biograf auch Flops gestehen und darüber reden und sagen, ja, dort habe ich einen riesen Seich gebaut und so. Und bei ihm gibt es überhaupt keinen Flop. Das ist alles, er hat alles gemacht.
Gut, eben, also du hast dann über ihn geschrieben in dieser Kolumne in der Weltwoche und hast dich ein bisschen über ihn ausgelassen, hast gesagt, früher bist du doch links gewesen, hast den Blocher verteufelt als Führer, heute findest du ihn toll, die NZZ hast du früher verächtlich Weltblättlein genannt, jetzt ist das als Herz gewachsen und wirfst ihm also vor, dass er Zeiten gewechselt hat.
Das ist vielen Leuten aufgefallen. Und das fällt auch mir auf, weil er ist derart ein verbissener Linker gewesen und hat derart auch die Sowjetunion und alle Kommunisten durchs Band verteidigt. Und dann ist er natürlich ein grosser SP-Freund gewesen, bis er dann SP-Find worden ist. Und dass er derart auf der Schiene vom Anti-Islamismus und von Antisozialisten, von allem, was der Rechte nicht passt, ist er geworden. Mhm. Und das ist schon seltsam.
Du hast einen grossen, längeren Artikel geschrieben über ihn, wo du das hast aufzeigen und der ist nie erschienen. Was ist passiert? Wer hat das verhindert?
Ich.
Ja, du selber, wieso hast du ihn nicht geschickt? Wieso hast du ihn nicht veröffentlicht? Weil ja du alles weißt oder mindestens eine andere Sicht könntest einbringen. Wer hat dich zensiert? Du dich selber?
Ja.
Warum?
Schau, ich hatte so Freude, einen Artikel zu schreiben, wo ich alles auch nochmal vornehme, was er postet hat, auch bei Ringe. Und das war brillant geschrieben, hat auch meine Frau bestätigt.
Dein grösster Fan.
Ja, und am Schluss habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Weil das sieht derart nach Rache aus. Mhm. Von ihm, der verletzt worden ist. Er hat mich wirklich sehr schwer verletzt im Berufsleben und auch als Person. Und wenn man da zurückschlägt in der Öffentlichkeit, das kommt nicht gut an. Und dann habe ich es in meinem Computer gelassen. Ich kann es also immer noch rauslassen. Ja. Wenn ich dann gestorben bin, kann man das mal führen.
Das ist ein bisschen feig, oder?
Ja, sehr feig, ja. Weil ich bin ein versöhnlicher Typ. Ja. Ich verzeihe noch.
Eben, aber es ist ja nicht darum gegangen, dass du zurückschaust, sondern du hast das Gefühl, das ist eine einseitige Sicht in diesem Buch, die völlig verfälschend ist und dass man das zurechtrücken muss.
Nein, aber das hat der Biografie nur mehr Publizität gebracht. Aha. Sie haben so wenig über die Biografie geschrieben.
Aha.
Ganz wenig. Er durfte ein Interview haben in der NZZ, aber das ist ja so wie Wasser der Bach abgegangen. Und wenn ich jetzt mit meinen Federn dort das geschrieben hätte, was ich da geschrieben habe, die hat das, das hat das ihm nur genützt.
Also, du hast ja ein bisschen auch ein Staub aufgewirbelt in Zürich, wo du da dich über den Stadtrats- oder Stadtpräsidentenkandidat Perparim auf Dili ausgelassen hast und hat gesagt, er muss den Namen ändern zu PP. Mit Perparim wird man nicht Stadtpräsident. Hast du noch den Namen falsch geschrieben und so?
Ja.
Oh, ja.
Ja.
Ist das lustig?
Das ist, und bin ich sogar ins Fernsehen gekommen wegen dem. Das Lustige ist ja, der Berater, das kann man heute sagen, von Perparim, habe ich ihm gesagt, und ich weiss, ich habe es von denen, ich habe es von seinen Beratern, ihm gesagt, du sollst deinen Namen vereinfachen, wie das auch die amerikanischen Schauspieler machen und viele Politiker.
Ja, aber das stimmt ja nicht, weil ja der Werber, der David Scherrer, der dann bald auch im Doppelpunkt wird sein, der hat gesagt, genau das Gegenteil machen. Wir müssen das betonen, seine albanisch-mazedonische Herkunft, voilà, seine Mietertätigkeit, genau, oder Realität in Altstädten und so.
Das war gerade der Fehler, den sie gemacht hat. Sie
sind
in schlecht beraten. Weil du kannst nicht als freisinniger Stadtratskandidat sagen, sich den Mieter anbieten, indem du sagst,
Du kannst es auch nicht verstecken.
Aber du musst das nicht rausstellen.
Ja, aber gleich, es hat ein bisschen peinlich gedacht, dass du ihm sagst, er muss jetzt PP heissen.
Nein, das war ja sehr humoristisch gemeint. Ich habe mich mit ihm getroffen.
Aber der hat das nicht humoristisch empfunden.
Nein, da kommen sie sofort mit der Rassismuskeule, oder? Mit der Anti-Ausländer-Keule. Ich habe gesagt, nein, komm, das erträgst doch vielleicht noch, dass ich mir den Spass erlaube, weil viele haben den Namen vereinfacht, damit sie besser durchkommen.
Nein, beim der Barack Hussein Obama hat es nicht gemacht, oder?
Ja, aber das ist ein grosses Vorbild.
Also, hör mal, wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten 50, 60 Jahre, ich glaube, wir haben gemeinsam die besten Zeiten von der Schweizer Medien, vom Schweizer Journalismus erlebt. Und wenn man zurückschaut, wird man schon ein bisschen nostalgisch, oder?
Ja, also ich sage auch immer, wir haben die beste Zeit erlebt. Da hat es Geld gehabt, es hat gute Titel gehabt, wir haben etwas machen können. Kreativität war gefragt gewesen, und es hat in der Direktionsetage Journalisten gehabt, die kreativ gefördert haben. Okay, aber ich bin nicht so pessimistisch, was die Zukunft anbelangt. Das ist ja der Witz. Heute dürfen viel zu viele junge Journalisten nur Wege verschieben. Also es ist ein Rangierbahnhof, wo sie einfach Meldungen von Agenturen oder von anderen Zeitungen nehmen und neue Titel und neue Chapeau drauf und dann geht
das raus. Ja, weil sie müssen so viel abliefern, oder? Und dann auf verschiedenen Medien gleich.
Journalismus ist rausgehen, Neues schaffen.
Aber da sind, zum Teil die Ressourcen nicht mehr da. Und was meinst du jetzt KI, oder? Hast du da jetzt eigene Erfahrung schon, was KI kann leisten und was eventuell KI für Veränderungen im Journalismus anbringt? Weil die Verlagshäuser, die reden nur noch von KI.
Ja, ja. KI ist ein sehr gutes Instrument, zum Beispiel zum Übersetzen. Also die Weltwoche wird jetzt auf Französisch, kommt die auch raus, online, und das ist alles KI übersetzt. Und am Anfang haben sie mir gesagt, schau, wir lassen das von KI übersetzen, du musst das noch redigieren. Die ganze Nummer. Und dann ist die erste gekommen, habe ich das alles gelesen und dann habe ich angerufen und gesagt, da muss man gar nichts redigieren, das ist so gut übersetzt.
Aber heute geht doch das viel weiter. Heute kannst du einfach irgendwie ein paar Stichwörter hineingeben und dann schreiben sie dir einen Artikel.
Ja, aber die sind nichts wert.
Ja, das stimmt also nicht.
Das ist alles nur zusammengeklautes Material.
Das ist ja sowieso...
Das ist die Zukunft. Ich bin so froh, dass der echte Journalist, der rausgeht, der mit jemandem redet und eine Reportage schreibt, der wird nie durch KI können ersetzt werden. Es kann kein KI-Roboter an ein Krankenbett von einem schwer verletzten Jungen von Grand Montana gehen und dem sein Leben beschreiben. Gut, das wird aber nie möglich sein.
Gut, aber einer geht dann und 20 andere kopieren es nachher in der KI.
Das ist der grosse Skandal, dass jetzt viele Titel, darunter auch Watson, darunter auch Blick, alles, was in den Regionalzeitungen kommt, sofort ausbüten und dann als Originalmeldung selber rauslassen. Und gegen das muss man kämpfen. Da hat jetzt auch das Magazin Schweizer Journalistin hat eine Titelgeschichte darüber, über den Klau geschrieben. Und den Klau muss man stoppen. Aber da muss auch Politik eingreifen. Die Politik muss auch gegen Klau durch die grossen amerikanischen Amazon und so, Google und so, muss Politik eingreifen. Und das machen sie in anderen Ländern. In der Schweiz sind wir einfach sehr, sehr naiv. Wir glauben an die alten Geschäftsmodelle, die sind vorbei, das stimmt.
Aber jetzt muss man doch auch noch schauen, jetzt haben wir gerade die grosse Diskussion gehabt über die SRG, die 200-Franken-Initiative. Die SRG ist davor gekommen, die SRG hat das Geld. Ja. Aber was ist mit den privaten Medien eben, wo die Werbung zu 4/5 schon jetzt weg ist und vielleicht der Rest auch noch weg? Oder eben so Radiosender, die keine Gebühren haben, die auch allein von Werbung leben müssen. Da kümmert sich, glaube ich, niemand drum. Müsste man sich da nicht auch dem jetzt mal ein bisschen zuwenden?
Ich bin überzeugt, dass künftig die öffentliche Hand, aber auch die Reichen, die Mäzenen, die sich immer sehr stolz sind, wenn sie etwas Kulturelles fördern, dass die müssen in Sack greifen, um freie Medien zu unterstützen. Und das passiert in jedem anderen Land.
Glaubst du, dass das in der Schweiz passiert?
Ich bin da sehr pessimistisch. Die Familie Reinhardt, die früher die ganze welsche Kultur unterstützt hat und finanziert hat bis zum Rilke, die gibt es nicht mehr.
Und auch Filmindustrie und so weiter. Also, es ist ein bisschen ein durchzogenes Bild, das wir hier bekommen haben, wie die Zukunft ist. Es gibt uns noch, es gibt auch noch Medien wie Radio 1, die Journalismus machen.
Das gibt es hoffentlich noch lange.
Eben, da kämpfe ich ja darum, aber ich sage, das wird nicht einfacher. Ja. Danke dir vielmals, Peter Rothenbühler. Was ist der letzte Titel?
Der letzte Titel ist der Anfang vom Köln-Konzert von Keith Jarrett. Das ist einer von meinen Lieblingen.
Das ist Doppelpunkt war in dieser Woche. Nächste Woche dann ein anderer, der zweisprachig irgendwie Furore gemacht hat. Der Daniel Kohn. Bin in meiner Sendung. Viel Vergnügen am heutigen Tag und einen ganz schönen Sonntag.
beste Talkshow von der Schweiz. Nur. Radio 1, Visite. Das ist Ihr Podcast rund um medizinische Spitzentechnologien und Behandlungen auf höchstem Niveau. In der aktuellsten Ausgabe gibt es wichtige Hintergründe zu diesem Thema.
Wenn das Lymphsystem nicht mehr richtig funktioniert oder Gewebe nach Krankheit oder Unfall muss rekonstruiert werden, dann kommt modernste Medizin zum Einsatz. Wir zeigen, wie Lymphchirurgie und Mikrochirurgie mit höchster Präzision Lebensqualität zurückbringen. Im Gespräch mit dem Professor Dr. Mario Scaglioni.
Visite. Die aktuellste Ausgabe gibt es jetzt als Download auf radioeis.ch. Der Medizin-Podcast Visite entsteht in Kooperation mit der Privatklinik Bethanien. klinikbethanien.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.